Heute wollen wir weiter ein Stück eintauchen in dieses letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und wir wollen nochmals eintauchen in Kapitel 5. Da werden uns ja drei Szenen beschrieben. Und wir haben uns letzten Sonntag nur mit der ersten Szene beschäftigt. Und da geht es um die Frage, und das ist auch heute wieder Thema, nämlich die Frage, eine geheimnisvolle Buchrolle soll geöffnet werden. Eine Buchrolle, die mit 7 Siegeln versiegelt ist. Und diese Buchrolle ist ja nicht nur eine geheimnisvolle Buchrolle, die da geöffnet werden soll, sondern diese Buchrolle ist vor allem vom Inhalt her sehr, sehr, sehr wertvoll. Nach damaligem römischen Recht wurden ja Testamente jeweils mit 7 Siegeln versiegelt. Oder eben auch letztwillige Verfügungen wurden versiegelt mit 7 Siegeln. Aber bei dieser speziellen, bei dieser besonderen Buchrolle, von der hier die Rede ist in Kapitel 5, da geht es um die letztwillige Verfügung vom lebendigen Gott. Da geht es um die letztwillige Verfügung von dem, der auf dem Thron sitzt, über die Zukunft von uns Menschen, von diesem alten Planeten Erde. Und es geht auch vor allem um die neue Welt Gottes. Und das war also der Schlusspunkt noch vom letzten Sonntag. Und als Schlusspunkt wurde uns dann noch ein großes Problem vor Augen geführt. Wer nicht da war, möchte ich einladen, das nochmals nachzuhören. Man kann das ja von der Homepage runterladen, inklusive Predigtflyer, dass man das noch mitbekommen kann, auch im Nachhinein. Ein großes Problem wurde uns jetzt in Bezug auf diese Buchrolle vor Augen geführt, das darin besteht, solange diese Buchrolle verschlossen bleibt, kann der Inhalt, dieser wertvolle Inhalt, nicht umgesetzt werden. Und noch größer ist das Problem, das uns gezeigt wird am Anfang dieses 5. Kapitels, nämlich, dass niemand gefunden wurde, niemand im ganzen Universum, der die rechtliche Kompetenz besitzt, der die notwendige Vollmacht besitzt, das notwendige Gewicht, der, wie es heißt, würdig ist, diese Buchrolle zu öffnen. Und der Johannes, der das alles miterlebt hat, der war so entsetzt. Es heißt, wir haben es gelesen letzten Sonntag noch, er begann sehr zu weinen. Sehr zu weinen. Das war also nicht nur so ein oberflächlich emotionales Berührtsein, sondern im Griechischen kann man übersetzen ein starkes Weinen, ein wiederholtes Weinen, eine tiefe Trauer, die ihn erfüllt. Warum? Johannes ist sich bewusst, wenn diese Buchrolle nicht geöffnet werden kann, dann scheitert der ganze Plan Gottes für die Zukunft. Von uns Menschen, von dieser Erde, aber auch der neuen Welt Gottes. Das alles steht auf dem Spiel, wenn diese Buchrolle nicht geöffnet werden kann. Das war der Schlusspunkt. Ich habe gerade kürzlich eine Predigt gehört von einem jungen Pastor aus Deutschland, den ich sehr, sehr schätze, aus München. Und er hat in seiner Predigt erwähnt, viele Predigten, sagt er, in evangelikalen Kreisen enden jeweils mit einem Happy End. Und er hat dann ausgeführt, dass das nicht biblisch ist, sondern dass wir das von Hollywood entlehnt hätten. Und ich war so erleichtert, letzten Sonntag gab es kein Happy End. Und jetzt möchte ich euch einladen, den Rest dieses Kapitel 5 auf uns wirken zu lassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch ein Happy End gibt. Ich möchte euch einladen, ihr seht es auch vorne dann wieder, Kapitel 5 ab Vers 4. Offenbarung 5 ab Vers 4 bis zum Schluss dieses Kapitels. Ich lese nochmals den Vers 4, wo es heißt, keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs, er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als das Buch er entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Jetzt werden also, könnten wir sagen, gewissermaßen alle Scheinwerfer auf die Lösung gerichtet, nämlich von dieser Frage: Wer vermag, die Buchrolle zu öffnen? Und es wurde uns ja eindrücklich schon gezeigt, im Text haben wir mitbekommen, Jesus besitzt als einzige Person im ganzen Universum die notwendige Voraussetzung, um diese Siegel zu brechen und vor allem auch den Inhalt dieses Buches freizusetzen. weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn man so diesen Text liest oder wenn man diesen Text mithört. Es ist ja wirklich faszinierend, wie dramatisch, wie brillant, wie mit ganz starken Bildern diese Scheinwerfer jetzt Jesus Christus aufleuchten lassen. Ich lese nochmals Vers 5, wo es heißt, doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Und jetzt kommt's. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Hier wird Bezug genommen auf eine alttestamentliche Verheißung, auf einen Ausspruch, den der Stammvater Jakob an seinen Sohn, über seinen Sohn Juda aussprach. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und gleichzeitig wird uns hier in diesem Kapitel dieser Löwe aus Juda auch als Lamm beschrieben, das geschlachtet worden ist wie ein Opfertier. Jesus ist also Löwe und Lamm zugleich. Also paradoxer geht es ja fast nicht mehr. Mit diesen beiden Bildern, die da hier zusammenkommen. Löwe und Lamm zugleich. Einerseits dieser Löwe und auf der anderen Seite das Lamm wehrlos und geschlachtet. Und ich möchte euch einladen, dass wir das noch ein bisschen in die Tiefe denken. Was ist denn eigentlich ein Löwe? Den Löwe kennen wir, ist bekannt als der König aller Tiere. Der Löwe ist bekannt als ein mächtiges Tier. Vor einem Löwen haben alle Tiere Angst. Und wir Menschen auch. Ich war einmal im Zoo in Basel, da hatte sie ein riesiges Löwengehege. Und am Ende dieses Löwengeheges gibt es eine große Fensterscheibe, wo man hineinschauen kann. Und zwei dieser mächtigen Löwen, die lagen da vor diesem mächtigen Fenster und ganze Riesenschar Leute dahinter. Also man konnte die Nase platt drücken und 20 Zentimeter lagen diese zwei Löwen. Mag mich noch gut erinnern. Und plötzlich steht einer von diesen auf. Das gab ein Riesengeschrei. Und die Leute sind weggerannt. Oder 2-3 Meter weg zurück. Dabei ist ja eine dicke Glaswand war ja da. Wenn ein Löwe aufsteht, das ist furchterregend. Ich war mal in einer Safari in Südfrankreich. Da sahen wir auch plötzlich einen Löwe, als mit dem Auto unterwegs war. Mir war es so richtig mummelig. Habe dann den Retourgang, sollte man zwar nicht, aber ich hatte so Angst. Ich habe den Retourgang eingeschaltet. Vielleicht kommt der plötzlich noch, dieser große und starke Löwe. Löwe ist stärker als alle anderen Tiere. Ein Löwe kann andere Tiere fressen. Und weh einem Lamm, wenn es in den Blickwinkel kommt von einem hungrigen Löwen. Da sind vielleicht noch Sekunden, bis es den letzten Atemzug tut. Ein Löwe steht für Dynamik, ein Löwe steht für Kraft. Ich möchte, dass euch der Löwe aus Juda mal so richtig durch Mark und Bein geht. Ihr sitzt alle so brav hier auf den Stühlen, aber wenn das echt wäre, möchte ich mal schauen, ob ihr noch so brav sitzen würdet. Da wäre der Saal wahrscheinlich leer. Es ist ein mächtiges Tier. Der Löwe aus Juda, mir gefällt dieses Bild so gut, der schaut dich heute Morgen an. Der brüllt dir liebevoll zu. Nicht furchterregend, sondern dieser Löwe aus Juda brüllt dir liebevoll heute Morgen zu und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das brüllt dieser Löwe heute Morgen ganz liebevoll. Matthäus 28. Oder dieser Löwe brüllt noch heute, der mächtige Löwe aus Juda, und brüllt noch heute liebevoll und sagt, komm, kehr doch um zu mir. Mach doch ganze Sache mit Jesus. Oder wieder ganze Sache mit mir. Oder dieser Löwe aus Juda brüllt liebevoll, bevor dann diese Gerichte der Apokalypse kommen. In den nächsten Kapiteln kommen dann so die richtig schwierigen Kapitel. Bevor diese Gerichte der Apokalypse kommen, bleib bei mir. Wie oft sagt das Jesus im Neuen Testament? Bleibt bei mir. Ich beschütze dich. Ich bringe dich sicher ans Ziel. Bleib bei mir. Und dieser Löwe sagt sogar noch, genieße mich. Psalm 37. Mir ist dieses Wort letztes Jahr so richtig aufgegangen. Habe deine Lust am Herrn, aber man kann auch übersetzen, genieß den Herrn. Bei mir bist du sicher. Und ich bringe dich sicher zum Ziel. Und die Frage ist, warum kann dieser Löwe von Juda so liebevoll brüllen und sagen, bleib doch bei mir, ich beschütze dich, genieß meine Gegenwart. Der Löwe von Juda gibt uns die Antwort und sagt, schau doch meine Wunden an. Wir sehen es sogar bei diesem Löwen, er hat eine Schnatter. Und ich hatte auch noch eine Schnatter. Der Löwe von Juda sagt, schau meine Wunden an. Für dich bin ich als Löwe zum Lamm geworden. Schau mich an. Für dich bin ich als Löwe zum Lamm geworden. Ich war bereit, mich wehrlos misshandeln zu lassen. Ich war bereit, mich zu opfern für dich. Der gleiche Johannes, der diese Offenbarung niederschrieb, der hat ja auch ein Evangelium geschrieben. Und da sagt er, im ersten Kapitel beschreibt er eine eindrückliche Geschichte, eine eindrückliche Begebenheit. Johannes der Täufer war am Taufen zur Buße am Jordan und plötzlich sieht er eine Person daherlaufen. Und dann sagt Johannes, schade, hatten wir den Ton nicht, wie er das wohl gesagt hat. Sagt, als er Jesus daherkommen sieht und sagt, ich kann mir vorstellen, voller Ehrwucht, da ist alle Sehnsucht von Jahrhunderten war da drin. Er sagt, dieser ist, siehe, das ist er, auf den alle diese Passalämmer jahrhundertelang hindeuteten, die geschlachtet wurden am Passafest. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und deshalb heißt es hier im Vers 5, einer hat den Sieg errungen. Ist noch interessant, die Formulierung im Griechischen heißt es, gesiegt hat. Das war eine typisch militärische Formulierung, die hier die Bibel braucht. Das war bekannt in der militärischen Sprache, als man gesagt hat, gesiegt hat Alexander oder gesiegt hat der Kaiser Augustus. Man kannte diese Formulierung auch von den römischen Spielen. Gesiegt hat Leonidas zum Beispiel. Und hier gesiegt hat Jesus. Das heißt, die Öffnung dieses Buches ist die Folge vom Sieg von Jesus am Kreuz. Oder nochmals mit anderen Worten formuliert, weil Jesus als Löwe Lamm geworden ist, wurde er zu einem richtigen Löwen, der als einziger vom ganzen Universum fähig war, würdig war, dieses wichtige Buch aufzutun, dieses wichtige Buch, in dem eine herrliche Zukunft beschrieben ist. Ja, noch mehr, diesem Buch, wo eine herrliche Zukunft garantiert wird für alle, die zu Jesus gehören. Ich glaube, man kann das nicht genug betonen. Ich sage es noch einmal. Weil Jesus als Löwe zum Lamm geworden ist, deshalb ist er zum starken Löwen geworden, der als einziger fähig war, diese Buchrolle aufzutun. Und er ist darum würdig geworden, weil Jesus nicht gewissermaßen in einem klimatisierten Büro gesessen hat, auf einem bequemen Chefsessel. Und da gesagt hat, was zu tun wäre, sondern Jesus ist selber in den Dreck gegangen. Er ist selber in die ganze Verachtung hineingestiegen von Kreuzigung und Tod. Ich lese das noch einmal aus Vers 6. Und ich sah in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Und es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Das ist auch eine offensichtliche Anspielung auf Jesaja 53, nur zwei Verse daraus. Das sehen wir hier wieder das gleiche Bild. Jesaja 53, Verse 7 und 8, wo es heißt, er wurde misshandelt, der Messias, dieser Löwe aus Juda, der zum Lamm geworden ist. Aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Er hat alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Und genau dieses Bild wird uns wieder in Offenbarung 5 hier gezeigt. Und jetzt heißt es jetzt wieder in unserem Text, ganz feierlich heißt es weiter im Vers 7, hab's euch da eingeblendet, was passiert jetzt? Und jetzt trat das Lamm vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Achtet euch! Es heißt hier nicht, das Lamm hat mit seiner Löwenkraft diese Siegel jetzt gesprengt. Es heißt auch nicht, das Lamm hat mit seiner Löwenkraft diesen Checkpoint geknackt. Nichts von Sprengung, nichts von Knacken, sondern der Vater reicht ihm das Buch und der Sohn Jesus Christus nimmt das Buch in Empfang. Nimmt es aus der Hand des Vaters und nimmt es in seine Hand. Merkt ihr etwas? Nichts von Knacken, nichts von Sprengen. Ein Ausdruck von göttlicher Siegesharmonie zwischen Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Jesus nimmt also dieses Buch jetzt über die Zukunft in Empfang. Was heißt das? Die ganze Zukunft, die in diesem Buch beschrieben ist, die Zukunft vom Volk Gottes, aber letztendlich auch meine und deine Zukunft, liegt jetzt in den Händen von Jesus. Was macht das mit uns? Was macht das mit dir? Was für ein Trost! Meine und deine, unsere Zukunft liegt fest in den Händen von Jesus. Und jetzt, wie geht's weiter? Was passiert weiter? Jetzt bricht ein gewaltiges, haben wir gehört und gelesen, ein unübertreffbares Staunen und Anbeten los. Ja, noch mehr. Nicht nur ein gewaltiges Staunen und Anbeten, sondern es beginnt jetzt auch ein gewaltiges Singen, das losbricht. Es wird ein neues Lied gesungen, so wird es bezeichnet. Also wir könnten auch sagen, es wird jetzt ein Lied gesungen, was das Lied aller Lieder ist. Und dieses Lied erfüllt diesen Gottesdienst im Himmel. Wir können sagen, hier wird uns ein Gottesdienst gezeigt, der alle anderen Gottesdienste übertrifft. Ein gewaltiges Staunen, ein gewaltiges Anbeten, ein kräftiges Singen. Und achtet euch, zuerst beginnt dieses Anbeten und Loben und Singen im engen Kreis um den Thron herum. Und wir haben es gehört, dieses Lob Gottes weitet sich dann immer weiter aus, bis letztendlich auf die ganze Schöpfung und mündet in Millionen und Tausenden von Stimmen, die da mit einstimmen in dieses Lob von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Ich möchte nur einige Gedanken herausgreifen aus diesem Lob, was sie da singen. Vers 9, ich lese das noch einmal. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten, zuerst der innere Kreis, ein neues Lied. Und es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. und hast mit deinem Blut aus allen Stämmen und Völkern Menschen für Gott freigekauft. Ich möchte einen Moment bei diesem Gedanken stehen bleiben, was sie da singen. Du hast mit deinem Blut Menschen, und zwar aus allen Sprachen und Nationen, für Gott freigekauft. Ich muss da ein bisschen stille bleiben bei der Vorbereitung. Für Gott freigekauft. Da weitet sich nämlich unser Horizont noch einmal. Das heißt, die Auswirkungen vom Tod Jesu bestehen nicht nur in der Sündenvergebung, bestehen nicht nur darin, dass ich oder dass wir nicht mehr in die Hölle kommen, das auch, sondern du hast uns für Gott freigekauft mit deinem Blut. Was ist das? Also wenn jemand freigekauft wird, da war ja etwas vorher anders. Da war jemand oder ist jemand im Gefängnis. Oder da war jemand unfrei. Und jetzt heißt es, du hast uns für Gott freigekauft. Mit vielen Stellen aus dem Neuen Testament, aber auch aus dem Alten Testament lässt sich das erklären. Und ihr seht da vorne, was das heißt. Für Gott freigekauft. Da geht es um eine Befreiung, nicht nur von Sünde, nicht nur vom Gericht, nicht nur von der Hölle, sondern da geht es um die Befreiung, um Gott zu dienen. Alles, wie dieses Bild zeigt, alles, was mich bis jetzt hindert hat, Gott zu dienen, davon darf ich los sein. Und es geht zugleich auch um eine Befähigung zu einem Leben, das Jesus ehrt. Und diese Befähigung und diese Befreiung, die beginnt nicht erst im Himmel, sondern die beginnt schon jetzt und hier. Natürlich, solange wir auf dieser Erde leben als Christen, ist das immer ein bisschen umkämpft. Das spüren wir auch immer wieder. Aber es beginnt schon hier. Du hast Menschen mit deinem Blut für Gott freigekauft. Und wenn es ums Gott dienen geht, um Gott ehren geht, dann hat das immer auch mit den Geboten Gottes zu tun. Dann hat es immer auch mit christlicher Ethik zu tun. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren zunehmend, wenn von den Geboten Gottes die Rede ist oder von christlicher Ethik das Thema ist, dann tönt es manchmal ganz schnell, das löst Druck aus. Oder das ist Druck. Oder ich fühle mich unter Druck. Ja, wie ist das einzuordnen? Wenn es um Gottes Gebote geht, wenn es darum geht, Gott zu dienen, das hat immer mit Geboten zu tun, mit Ethik zu tun. Wenn es darum geht, Jesus zu ehren, kommt so schnell der Gedanke, ja, das ist Druck oder das empfinde ich als Druck. Wie ist das einzuordnen? Dass Gottes Gebote als Druck oder Einengung empfunden werden, ist ganz normal bei Menschen, die die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich mache mich erinnern, ich bin erst mit 15 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und einer der Gründe, warum ich das so lange hinausgezögert habe, bis 15 Jahre, das ist ja unheimlich lange, das sollte man schon mit 4, 5 Jahren machen, sich zu Jesus wenden, war der Gedanke, wenn ich Christ werde, dann gibt es so viele Gebote und Verbote und die engen mich ein und ich will doch ein freies Leben führen. Und dann mit 15 Jahren habe ich das erlebt, was hier steht. Freigekauft, um Gott zu dienen. Ich hatte das nie gedacht, nie gedacht. Das heißt, ich bin eben befreit, um ihm zu dienen. Ich bin befähigt, zu einem Leben zu führen, das Gott ehrt. Und das wird mir zu einem tiefen Bedürfnis, auch wenn es nicht immer gelingt. Das ist das, was neu ist beim wiedergeborenen Menschen. Der Heilige Geist zeigt uns das. Ich bin befreit, um Gott zu dienen. Ich bin befähigt. Es ist mir eine Freude. Und deshalb sagt Jesus, wer mich liebt, der empfindet meine Gebote als Druck. Der hält meine Gebote. Und der gleiche Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, legt noch einen drauf und er sagt, und seine Gebote machen Druck. Das sagt der unwiedergeborene Mensch. Oder der Mensch, der Gottes Geist zurückgedrängt hat, das ist ja auch möglich in unserem Leben. Aber Johannes sagt, und seine Gebote sind nicht schwer. Natürlich ist das manchmal umkämpft, aber in der Grundhaltung ist es uns ein Bedürfnis durch den Heiligen Geist. Wir sind befreit, um Gott zu dienen, befähigt, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt. Oder Psalm 40, da heißt es, deinen Willen, o Gott, tue ich gern. Ich mag mich erinnern, in meiner theologischen Ausbildung, da hatten wir eben Ethik. Und da war eine Riesendiskussion im Klassenzimmer. Der Dozent, ein ganz stiller Mann, ein unscheinbarer Mann, den ich aber sehr schätze, Ernst Gassmann, ist heute schon längst pensioniert. Er gab uns Ethik. Und da gab es so einen Aufstand unter den Studenten. Da wurde gesagt, ja, also dieser Bereich von Ethik, da ist Gott schon ein bisschen streng. Das kann man doch nicht leben. So tönte es da im Raum. Und Ernst Gassmann hat ganz lange zugehört und dann hat er mal was gesagt, ganz ruhig. So sinngemäß habe ich es noch in den Ohren, er hat gesagt, wenn wir immer sagen, Gottes Gebote sind zu schwer oder das ist Druck, dann muss man sich einmal eine grundlegende Frage stellen, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ich vergesse das nie mehr. Es war mucksmäuschenstill im Klassenzimmer. Und das ist das, was uns hier auch gesagt wird. Du hast mit deinem Blut Menschen für Gott freigekauft, befreit, um Gott zu dienen, dass es uns eine Freude wird, durch den Heiligen Geist ein Bedürfnis, auch wenn es nicht immer gelingt. Das ist auch der Ton hier von dem neuen Leben in Christus, das wir durch das ganze Neue Testament finden. Und es ist auch der Ton von diesem neuen Lied, das hier gesungen wird. Und dieser Ton geht jetzt noch weiter. Vers 10. Du hast Menschen aus allen Nationen und Sprachen für Gott freigekauft. Und jetzt heißt es weiter, und hast sie zu Mitherrschern gemacht. Interessante Formulierung. Wieder durch den Opfertod am Kreuz von Jesus und hast diese Menschen aus allen Sprachen und Nationen zu Mitherrschern gemacht. Das ist wohl ein Hinweis auf die Zukunft, auf das, was uns beschrieben wird dann im 20. Kapitel der Offenbarung, wo beschrieben wird, dass die Gläubigen zusammen mit Christus, eben deshalb mitherrschen werden, auf dieser Erde 1000 Jahre. Und wenn ihr es nachlest, in diesem Vers 10 heißt es das auch, sie werden einmal auf der Welt regieren. Parallele Offenbarung 20, dieses 1000-jährige Reich, wo die Gläubigen, die Christen mit Christus regieren werden. Und nach diesem 1000-jährigen Reich heißt es dann in Offenbarung 22, von den Gläubigen, von denen, die er mit seinem Blut für Gott freigekauft hat, heißt es von denen, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt also, wer meint, im Himmel sei ein Schlaraffenland, der wird in der Offenbarung enttäuscht. Das war lange meine Vorstellung, so als Kind, oder? Das Schönste, was der Himmel sein könnte, man muss nicht mehr arbeiten. Ich hatte den Ruf in meiner Familie, ich wäre der Faulste, also der Faulste, ja, von der Familie. Der Ruf ging mir lange nach. Zum Glück ist er jetzt seit einigen Jahrzehnten ein bisschen verstummt. Aber als ich Kind war, heißt es immer, der Matthias, der Faule. Und für mich war es das höchste Glück, Himmel wäre nichts mehr zu tun, nur hinlegen, essen und genießen. Und genau dieses Bild des Schlaraffenlandes wird uns nirgends in der Bibel gezeigt, was der Himmel wäre. Sondern die Heiligen werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wie wird das sein, dieses Regieren? Da muss ich euch ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht, wie das vonstatten geht. Aber sie werden Mitherrscher sein. Und nochmals, ein Gedanke ist mir wichtig, das beginnt schon hier auf dieser Erde, dieses Mitherrschen. Es gibt im Alten Testament eine ganz eindrückliche Geschichte, uns das gezeigt wird, nämlich die Geschichte von Kain und Abel. Der Kain war in seinem Ego verletzt. Und in seinem Hirn rattert es und er überlegt, wie kann ich das rächen? Wie kann ich meinen Bruder umbringen? Das heißt, der Kain hat damit in seinen, während diesen Gedanken seinen Blick gesenkt. Und dann kommt Gott nochmals zu ihm und gibt ihm nochmals eine Chance und sagt zu ihm, Kain, die Sünde lauert vor der Tür. Aber es gibt noch eine Chance. Wisst ihr, was es heißt? Gott sagt zu ihm ganz neutestamentlich, ganz im Sinne von Offenbarung 5, er sagt zu ihm, du aber herrsche über die Sünde. Und genau das hat Jesus mit seinem Tod möglich gemacht, mitzuherrschen mit Christus, wenn Hassgedanken kommen, wenn Groll mich packt und andere unreine Dinge. Darf ich mich auf den Sieg von Jesus berufen? Römer 6 ist voll davon. Haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das heißt, mit Christus herrschen. Ich allein kann das nicht. Aber ich darf mich auf diesen Sieg berufen, wenn ich so von solchen Gedanken plötzlich ganz in Beschlag genommen werde. Du hast Menschen für Gott freigekauft und sie zu Mitherrschern gemacht. Ich lade euch ein, dann auch am Dienstag zu kommen, wo noch mehr auf diese Gedanken, noch auf andere Gedanken eingehen können. Ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen, wo es jetzt heißt, dass diese staunende, dieses neue Lied singende, dieser gewaltige Chor jetzt noch erweitert wird um Tausende und Abertausende von Engeln, die da auch mit einstimmen. Und am Schluss wird dieser gewaltige Chor nochmals erweitert, haben wir gehört und gelesen, nämlich mit der gesamten Schöpfung, mit der unsichtbaren Schöpfung und mit der sichtbaren Schöpfung. Ich lese das nochmals im Vers 13. Und alle Geschöpfe im Himmel und alle Geschöpfe auf der Erde und alle Geschöpfe unter der Erde und alle Geschöpfe im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dieses tausendfache, wir könnten hier sogar sagen millionenfache Lob Gottes ist so kräftig, weil es in göttlicher Harmonie gesungen wird. In göttlicher Harmonie. Und deshalb heißt es im letzten Vers, Vers 14, die vier lebendigen Wesen antworteten, Amen. Göttliche Harmonie, so sei es. Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Das ist der Grund, warum wir nochmals eine Lobpreiszeit machen wollen. Ich möchte euch einladen, jetzt damit einzustimmen in dieses Lob Gottes. Wir werden jetzt noch drei Lieder miteinander singen. Ich möchte euch einladen zu diesem Lob Gottes, weil wir als elende Menschen eben auch zu diesem Volk Gottes gehören dürfen, zu diesen 24 Ältesten, die ja das Volk Gottes repräsentieren. Weil auch wir durch das Blut von Jesus freigekauft sind, um Gott zu dienen. Und weil auch wir Anteil haben dürfen, jetzt schon an der zukünftigen Herrlichkeit. Also jetzt drei Lieder und anschließend werde ich dann gerne noch beten mit uns. Und wenn die Zeit noch reicht, habe ich noch ein Lied mitgebracht von der größten Gemeinde und vom größten Chor, die es im Moment auf dieser Welt gibt. Das ist in Südkorea. Müssen wir mal schauen, wie die singen. Tausende in einer Gemeinde. Einfach, wenn die Zeit noch reicht, dann noch dieser Video zum Schluss. Ihr dürft noch stehen bleiben, ich bete jetzt noch. Gott wohnt über dem Lobgesang seines Volkes. Und Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen Danke sagen, dass du als starker Löwe zum Lamm geworden bist. Dass du als starker Gott, als Lamm, dich wehrlos geopfert hast für uns. Und dass du als Lamm Gottes, hab herzlichen Dank dafür, unsere Sünde auf dich genommen hast. Ja, noch mehr. Wir möchten dir danken, dass du durch dein Blut uns für Gott freigekauft hast. Und auch freigekauft, dass wir an deiner herrlichen Zukunft Anteil haben dürfen. Nimm herzlichen Dank. Und Jesus, wir möchten einstimmen, wie es hier steht im Vers 13 mit allen Geschöpfen auf der Erde, im Himmel und unter der Erde und dir jetzt auch sagen, heute Morgen hier in Thayingen, Jesus, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Dir, der du auf dem Thron sitzt und du dem Lamm. Amen. Amen.